Dank, Life Church, vielen Dank, Pastor Graziano, dass ich diese Ehre haben darf, hier zu sein. Und ich muss ja ganz ehrlich gestehen, eines der Sachen, die ich liebe, ist Predigen. Das ist wirklich fast ein Hobby für mich, ja. Und ich habe echt auf den Moment gewartet, dass ich mal hier sein darf. Ja. Ich war relativ kurz nach dem Anfang der Life Church, war ich mal hier mit Debbie, mit unserer Familie. Und ich glaube, wir waren erst einige Wochen unterwegs und ab diesem Moment habe ich eigentlich darauf gewartet, eines Tages hier sein zu dürfen und zurückzutreten. Ich bin aber jemand, der wartet, der sich nicht vorträgt, und ich war sehr froh, als Graziano mich fragte, willst du kommen? Sagte ich sofort, ja. Bin da. Hey, aber eine Sache muss ich noch kurz erklären. Technik, habt ihr noch das Bild vom Special Sunday? Ich weiß nicht, ob ihr es noch da habt. So, schaut mal, fällt euch das auf? Yeah. Als ob das Unterbewusstsein, als ich das Bild gesehen habe, mich heute. Ich habe wahrscheinlich genau das gleiche hier, eine Weste an, ja. Und als ich das vorhin gesehen habe, musste ich irgendwie lachen. Also gut, so, ist mir noch so aufgefallen. Die Predigt, die ich heute euch weitergebe, also Predigt, die über Wochen, eigentlich Monate entstanden ist, in meinem Herzen entstanden ist. Und es ist eine Predigt, die dadurch entstanden ist, dass wir selber in Situationen waren als Familie, die nicht unbedingt einfach waren. Einige vielleicht wissen es, aber wahrscheinlich die wenigsten. Heiko weiß ein bisschen Bescheid, Graziano als mein Mentor weiß ein bisschen Bescheid. Aber so letztes Jahr war für uns ein Jahr der großen Herausforderung. Es war wirklich ein Jahr, das nicht so einfach war für uns. Vor allem als Familie wurden wir stark herausgefordert und nicht immer wussten wir, wo geht die Reise hin. Nicht immer wussten wir, was hat Gott jetzt vor. Von unserer Grundhaltung vertrauen wir Gott voll und ganz. Wir haben sein Wirken in unserem Leben schon einige Male erlebt gehabt, auch in Australien. Aber man kommt immer wieder in Situationen hinein, wo man denkt, okay, Moment mal, ich weiß zwar irgendwie, Gott hat das Beste vor in meinem Leben, aber die Realität sieht gerade absolut nicht danach aus. Die Realität sieht gerade danach aus, dass eben gar nichts passt. Und die Realität sieht danach aus, dass mal alles gerade am Zusammenbrechen ist. Es fing da damit an, dass wir schon seit einiger Zeit den Kinderwunsch hatten, das dritte Kind auf den Weg zu bringen. Und es endete zweimal in einer Fehlgeburt. Es ging weiter, dass dann Leute, also unsere Vermieter, uns aus der Wohnung rausgeschmissen haben. Ohne großartige Vorankündigung war auf einmal ein Brief vom Rechtsanwalt da, wir hatten immer eine gute Beziehung und auf einmal konnte ein Rechtsanwalt schreiben, heißt es so, ihr müsst gehen, zu dem Zeitpunkt. Da war immer eine Beziehung da, wir konnten immer offen reden und auf einmal sowas. Okay, gut, hat uns da am Anfang nicht geschockt, weil wir sagten, ja, wir wollen die Ehe ausziehen, wir wollen mit meinen Eltern zusammenziehen, wir wollen ein Haus kaufen. Halbes Jahr ist noch genug Zeit, um etwas zu finden. Dann sah es so aus, als ob wir ein Haus gefunden hätten. Ein wunderschönes Haus an den beiden Bergen, schön an einer stillen Straße. Und es wäre perfekt gewesen. Meine Mama hatte sich schon Hals über Kopf in das Haus verliebt. Und es stand nur Tatsachen in 4 Tagen fest. Und dann ruft die Maklerin an und sagt, okay, da hat euch jemand überboten. Was wollt ihr bieten? Wir so, ja, du bist witzig. Das hat uns jemand überboten. Wie viel sprechen wir hier? 500 Euro oder 50.000 Euro? Kann ich euch nicht sagen, wir müssen ein Gebot machen. Ja, ja, nein, machen wir erstmal nicht, ja. Und es war so, das klingt jetzt alles so einfach, aber wir hatten echt unsere Hoffnung drauf gestützt. 3 der 6 Monate war bereits vorbei und wir wussten, okay, wir haben nur noch 3 Monate, bis wir ausziehen müssen. Und es wäre eigentlich ganz cool, wenn es direkt so ineinander hineinläuft. Und es war eben nicht so, wir haben dieses Haus nicht bekommen und wir mussten weitersuchen, wir mussten raus aus unserem Haus. Wir sind zu meinen Eltern gezogen, in ein Zimmer als Familie, ein Dachgeschosszimmer, hatte 12 Quadratmeter Grundfläche, aber der Dachstuhl ging bis zum Boden. Das heißt, tatsächliche Wohnfläche waren ungefähr 8 Quadratmeter, wenn überhaupt. Und da waren wir zu viert erstmal drin, hatten keine Tür. Für alle, die verheiratet sind, wissen, wie schwer das ist, bei Mama und Papa zu leben ohne Tür. Ein bisschen Segen hatten wir dann bekommen, dass ein Zimmer frei wurde und wir die Kinder abschieben konnten. Und wir hatten dann ihr eigenes Zimmer. Also immer noch eng, Und alles, was wir besitzen, all das haben wir irgendwo in ein Lager reingesteckt. Wir hatten 2, 3 Koffer und vielleicht nochmal 5 Kisten mitgenommen. Das war's. Alles andere war irgendwo in einem Lager eingebunden für, schauen wir mal, wann wir wieder rauskommen aus dieser Lebenssituation. Und in diesen Zeiten ist es nicht einfach zu verstehen, was hat Gott vor. In diesen Zeiten ist es nicht einfach, den coolen Pastor raushängen zu lassen. Es ist nicht einfach, den Glauben raushängen zu lassen. Es ist nicht einfach zu sagen, ich glaube, Gott hat einen Plan für uns. Es klingt im Nachhinein immer einfach, darüber zu sprechen. Aber die Zeiten sind eben nicht einfach. Und heute bin ich überzeugt, dass die Menschen begeistert werden, ermutigt werden und inspiriert werden, in schweren Zeiten nach vorne zu kommen und großartige Schritte zu machen und im Glauben zu wachsen. Ich lese eine Geschichte, die vielen wahrscheinlich bekannt ist. Ich lese hier aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 8, Vers 40, einige Verse als Einstieg. Als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge. Alle hatten auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, der Vorsteher der Synagoge. Er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa 12 Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Das ist der Einstieg, ich werde danach noch weiterlesen. Ich habe heute 6 Punkte mitgebracht, ich hoffe, dass ich sie durchkriege. Wie lange habe ich eigentlich Zeit? Ich war einfach durch, oder?
Sei frei.
Sei frei. Oh, ja. Das ist das Gute am Pfingstkirchen. Komm, frei zu sein. Also hier ist Jairus und er kommt zu Jesus. Mein erster Punkt lautet auch, komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Er ist hier und seine einzige Tochter liegt im Sterben. Sein einziges Kind ist krank und damals waren die medizinischen Mittel sowieso relativ knapp oder überhaupt noch gar nicht entwickelt. Und er kommt zu Jesus und sagt, hier habe ich von diesem Mann gehört, hier habe ich von Jesus gehört, wo es noch gar nicht genau sicher ist, wer dieser Mann ist. Einige dachten, er sei der Messias und waren überzeugt, er ist der Messias, bis er dann am Kreuz gestorben ist, dann war es auf einmal die Blase geplatzt. Einige wussten, keine Ahnung, er ist halt ein Lehrer und hat dann irgendwie was drauf. Und es war noch nicht sicher, aber er sagt, okay, ich habe gehört, dass Jesus heilen kann. Ich habe gehört, und was man so sieht und beobachtet ist, dass wenn ich da hingehe, dass hoffentlich, vielleicht, dass meine letzte Rettung sein kann für meine Tochter. Und er ging hin. Und ich möchte auch uns Mut machen, dass wir in der Zeit des Drucks, in der Zeit, wo Dinge zusammenfallen, wo unser Leben den Halt verliert, wo wir nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist, dass wir nicht irgendwo hingehen, sondern dass wir zu Jesus kommen. Dass wir nicht irgendwo hinrennen, dass wir nicht irgendwie zur Flasche greifen oder zu sonstigen Mitteln, die uns irgendwie Hoffnung geben oder vielleicht einfach nur betäuben, damit wir die Realität ertragen, sondern dass wir zu Jesus gehen, so wie es Jairus getan hat, hier in dieser Geschichte. Und dann passiert folgende Sache. Jesus hört dieses Anliegen und er sagt, okay, ich werde mitkommen. Aber wir kennen die Geschichte, vielleicht kennt ihr sie vielleicht auch nicht, ganz grob, Jesus will zu Jairus gehen und eine große Menschenmenge, so lesen wir, kommt ihm entgegen. Und auf einmal findet sich Jesus in einer großen Menschenmenge und alle drängen auf ihn ein. Und alle drücken an ihn, das ist nicht so geordnet wie in Deutschland. Die Israeliten damals, das war ein Volk, da war richtig was los, ja. Und alle drängen auf ihn. Und da ist diese eine Frau, die blutflüssig war und sie sagte, wenn ich ihn anfasse oder wenn ich nur einen Teil seines Gewandes anfasse, werde ich gesund. Sie fasst den Gewand an, sie wird sofort gesund und Jesus sagt, hey, Moment mal, jemand hat mich angefasst. Und die Geschichte, ich erzähle sie nur kurz, weil das ist so ein Sidekick. Hey, du hast mich angefasst. Ich? Bist du sicher? Ja, du hast mich angefasst. Ich habe es genau gespürt. Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, du bist jetzt gesund. So die Geschichte und dann lese ich weiter. Seid ihr noch dabei, ja?
Ja.
Ihr müsst ein bisschen den Zusammenhang verstehen, ja? Also hier ist es gut abgelenkt. Ab Vers 49 lese ich weiter. Während Jesus noch mit ihr redete, kam jemand vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagte der Mann zu Jairus. Bemühe den Meister nicht länger. Jesus hörte das. Du brauchst dich nicht zu fürchten, sagte er zu dem Synagogenvorsteher. Glaube nur und sie wird gerettet werden. Er ging in das Haus, ließ aber niemand zu den Mädchen mit hinein, außer Petrus, Johannes und Jakobus, sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Das Haus war voller Menschen, die um das Mädchen weinten und trauerten. Hört auf zu weinen, sagte Jesus. Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten sehr wohl, dass sie gestorben war. Jesus aber ergriff sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Da wurde sie wieder lebendig. Sie stand sofort auf und Jesus ordnete an, ihr etwas zu essen zu geben. Die Eltern konnten kaum fassen, was geschehen war. Doch Jesus verbot ihnen, jemand etwas davon zu erzählen. Mein zweiter Punkt heute heißt schlechte Neuigkeiten. Als das bei uns so herging, ganz am Anfang, es war klar, ja, ist in Ordnung, schlechte Dinge passieren, wir laufen zu Jesus, wir vertrauen uns ihm an. Aber die Realität sah eben nicht so aus, dass die Dinge gleich besser wurden. Wir eilen jetzt schon seit über einem Jahr da so rum, ja. Und es war nicht besser am Anfang, sondern es wurde eigentlich tendenziell immer schlechter und immer herausfordernder. Und ich möchte uns Mut machen, dass in diesen Zeiten, wo wir sagen, okay, da ist meine Welt schon zusammengebrochen, ich kann dir vergewissern, es kann noch schlechter werden. Für deine Verhältnisse, für dein Verständnis wird es wohl so aussehen, als ob es schlechter wird. Jairus hat seinen Glauben auf Jesus gesetzt und er sagte, okay, ich lade diesen Jesus ein und glaubte, dass Jesus sie heilen kann, seine Tochter heilen kann. Jesus wird abgelenkt, der Diener kommt und sagt, hey, tut mir leid, deine Tochter ist tot. Bemühe den Meister nicht länger, bemühe Jesus nicht länger, es ist tot, es ist zu spät. Für Jairus ist die Welt zusammengebrochen. Er hat doch gerade jetzt geglaubt, wie kann es denn sein, dass jetzt auf einmal die Tochter tot ist? Ist dieser Jesus doch nicht so gut, wie alle dachten? Ist das doch nicht so in Ordnung, wie es so ist? Vielleicht ist die Nachricht, die kommt und die dich in deinem Leben erreicht, schlimmer, als du erwartet hast. Du hoffst auf Besserung deiner Krankheit, aber es wird schlimmer. Du hoffst auf Besserung deiner Umstände, aber es wird schlimmer. Du hoffst auf Besserung in deinen Gedanken, aber es wird schlimmer. Ich möchte dir Mut machen, zu wissen, Gott maßt dir niemals mehr zu, als du aushalten kannst. Und es mag vielleicht so aussehen, als ob es schlimmer wird, aber die Realität ist, dass Gott immer noch alles unter Kontrolle hat. Die Realität ist, dass er niemals zulassen wird, dass Dinge geschehen, die dich absolut fertig machen. Es mag schwer sein, und es wird schwer sein, aber es wird niemals zu schwer sein. Es wird niemals so schwer sein, dass du alles verlierst und dass nichts mehr geht, sondern er weiß, wie viel du aushältst. Und in Jakobus heißt es, dass wir sollen glücklich sein, wenn Herausforderungen kommen. Denn unser Glaube wird getestet. Und wenn wir aushalten, dann ist das was Tolles. Wir sollen uns richtig freuen, wenn Herausforderungen kommen. Wir sollen sie umarmen, wir sollen so irre das Leben Spaß haben, wenn Herausforderungen kommen. Es gab letztes Jahr echt eine Zeit, wo ich dann auch, wenn so Nachrichten kamen, wo ich dann zu dem gesagt habe, come on, bring it on, noch mehr schlechte Nachrichten, kein Problem. Das war so wie so ein geiler Humor, ne? Die Welt geht gerade zugrunde und so, naja, komm nochmal in der Ladung, komm, ich halte schon noch aus. geiler Humor hilft manchmal echt in solchen Situationen. Drittens, Jesus sieht deine Situation. Hier spricht Jesus dann zu Jairus und sagt, hab keine Angst, fürchte dich nicht, denn sie ist nicht tot. Wer ist es hier? Jesus hörte das, also die schlechte Nachricht, dass sie gestorben war. Du brauchst dich nicht zu fürchten, sagte er zu dem Synagogenvorsteher. Glaube nur und sie wird gerettet werden. Gott kennt deine Situation. Gott hört genau hin, wenn die schlechte Nachrichten dich erreichen. Und Gott weiß, wie es um dein Herz bestellt ist. Gott weiß, wenn deine Welt zusammenbricht und du gerade keine Hoffnung mehr hast. Gott weiß, wenn schlechte Nachrichten gekommen sind und du dastehst und sagst, Moment mal, das macht alles keinen Sinn, aber ich dachte, Gott wäre auf meiner Seite. Gott hört diese Momente. Gott hört den Schrei deiner Seele, wenn es unruhig wird. Gott hört diese Schmerzen, die entstehen in deinem Leben, wenn Dinge passieren, die nicht richtig sind. Gott hört es. Und er spricht dir heute zu und sagt, fürchte dich nicht. Hab keine Angst, mir ist das bewusst. Ich höre diesen Schmerz. Ich höre die Schreie deiner Seele. Ich höre dieses Ächzen von dir nach Frische, nach frischer Hoffnung, nach Besserung. Er sagt, glaube nur und es wird besser werden. Und ich spreche ja nicht von diesem, ist ja dieses typisch christliche Glaube, ja klar, ich glaube dann nur. Wisst ihr, Glaube bedeutet wirklich auch manchmal zu zerbrechen an Dingen. Dass das eigene Weltbild mal durcheinander gebracht wird. Denn nirgendwo in der Bibel lesen wir, dass der Glaube immer genau das bewirkt, was wir wollen. Sondern der Glaube sagt, dass Gott immer alles in Kontrolle hat und dass sein souveräner Plan stattfinden wird. Und eins wissen wir aus der Schrift heraus, dass sein souveräner Plan besser ist als dein souveräner Plan. Es heißt ja auch, dass seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Dass seine Wege höher sind als unsere Wege. Manchmal braucht es das Glaube, nicht dieses möchte gern Glaube ist. Ja klar, ich glaube daran, dass Dinge besser werden. Man sagt es oft so, ja, glaube nur, glaube nur. Ich sage den Leuten oft in meiner Kirche, hey, manchmal braucht es auch, dass wir zerbrechen daran. Dass unsere Wege und unsere Gedanken über Dinge einfach mal zerbrechen. Und ganz ehrlich, Life Church, wenn wir als Christen niemals Schwierigkeiten erleben würden, wenn es keine Hindernisse gäbe, dann würde die Welt, die Jesus Christus nicht kennt, uns für absolute verrückte Spinner halten. Es wäre überhaupt nicht wert, wenn wir mit dem Zeitpunkt unserer Errettung keine Schwierigkeiten mehr hätten. Sie würden sagen, vielen Dank, ja, mir geht es nämlich gerade beschissen und dir geht es anscheinend gut in deiner Blase, wie auch immer das geschieht. Die Menschen brauchen Menschen, die auch in Schwierigkeiten stecken, aber sagen, ich bin nicht allein in diesen Schwierigkeiten. Ich habe Gott an meiner Seite. Ich habe die Life Church an meiner Seite. Ich habe die Church Familie an meiner Seite. Meine, wie nennt sich die Connect Group oder das Small Group oder mein Hauskreis, meine Group halt und die Hunde Group, ja? Ihr versteht mich? Die Menschheit braucht Christen, die wissen, das Leben ist nicht nur mein Zuckerstecken, aber wir halten durch und wir glauben daran, dass es besser wird. Seid ihr mit dabei?
Ja.
Ha, come on. Viertens, wer ist mit dabei? Als Jesus hineingeht in dieses Zimmer, hat er nur 5 Leute mitgenommen. Ich meine, er kommt in dieses Haus und das Haus ist voller Leute. Und alle weinen und alle klagen und alle machen einen riesen Lärm. Ich meine, auch da unterscheidet sich die Kultur damals mit unserer heute gewaltig. Wenn bei uns jemand beerdigt wird oder gestorben ist, ist es normalerweise sehr leise. Bei einer Beerdigung geht es sehr nachdenklich zu, sehr leise. Die Leute damals, die haben geschrien, die haben geweint, die haben laut geweint. Stell euch das mal vor, so. Und das mal 60 oder 70 oder wie viele Leute auch da waren. Und das hört nicht auf, die keine Ahnung, wo sie Luft geholt haben. Das war laut und Jesus kommt dahin und sagt, oh, Moment mal, das ist so laut hier. Er hat 5 Leute mitgenommen. Jesus hätte locker dafür sorgen können, dass alle mitkommen. So nach dem Motto, hey, hier kommt der Master, schaut mal zu, was ich jetzt dann tun werde. Macht die Tür weit auf, sagt, oh, schaut mal, da ist das tote Mädchen, kommt alle zu, was ich jetzt tun werde. Meiner Jesus braucht. Er hat noch 5 Leute mitgenommen. Petrus, Johannes, Jakobus und die Eltern. Auch für uns ist die Frage, wer ist mit dabei in diesem Moment der Schwierigkeit? Wer ist mit dabei in unserem Leben, wenn es so heiß hergeht? Und auch wenn das eine Church-Familie ist, und es ist eine großartige Church-Familie, ich höre immer nur Großartiges von euch, ist es wichtig, dass du dir die Leute aussuchst, die mit dir im Glauben sind. Jesus hat die Leute mitgenommen, die mit ihm geglaubt haben. Er hat nicht die ganzen heulenden Leute mitgenommen, die selbst am Untergehen sind. Er hat die Leute mitgenommen, wo er wusste, hey, sie werden mich unterstützen. Sie sind mit mir dabei, sie wissen genau, was ich in der Lage bin zu tun. Und ich möchte auch dich ermutigen, wen nimmst du mit in den Krisen, wo du alleine bist? Wen nimmst du mit, wen gibst du einzig hinein in diese Situation? Wen hast du da, der sagt, okay, unterstütze mich im Glauben, denn alleine werde ich es wahrscheinlich nicht packen. Wer ist da, der in dein Leben hineinsprechen kann? Und manchmal tendieren wir Christen, gerade in Gemeinden, das erleben vielleicht nicht alle von euch, aber wir als Pastoren spüren das ganz deutlich, dass man es jedem erzählen muss. Hey, mir geht es gerade ganz schlecht, ich muss es jedem erzählen. Gehen erzählen. Eine kleine Geschichte aus Australien. Ich versuche sie sehr kurz zu machen. Nach einem halben Jahr waren wir pleite. Kein Geld mehr. Und ich bin an den Punkt gekommen, wo ich dachte, Gott, ich dachte, dass du mir gesagt hast, ich soll nach Australien gehen. Ich dachte, gehört zu haben, auf das Hillsong International Leadership College zu gehen und hier Theologie zu studieren, damit ich Pastor werde. Ich dachte, das wäre der Weg für mich. Und Gott hat es auch meine Frau Debbie bestätigt. Und so waren wir dort und wir waren pleite. Und an einem gewissen Sonntagmorgen, es war im Juli, auf dem Weg zur Church, ich habe meinen Sonntag sehr früh begonnen, um 6.30 Uhr musste ich in der Church sein. Auf dem Weg dorthin zu Fuß sagte ich, okay Gott, du siehst, ich bin wirklich pleite. Wir haben eine kleine Tochter, also die war auf dem Weg, die war noch mit dem Bau. Da ist ein Mädchen drin und wir haben kein Geld und ich muss morgen wieder Miete zahlen, Gas, Internet, all diese Dinge bezahlen. Es sind einige hundert Dollar notwendig. Wenn heute kein Wunder geschieht, werde ich morgen meinen Papa anrufen, pump mir Geld und flieg zurück und das war's. Dann habe ich mich wohl verhört gehabt in meiner Berufung, in meiner Bestimmung. Und an diesem Abend, es war der letzte Gottesdienst, war ich in der Welcome Lounge, habe neue Leute connected in die Church. Und ich sprach mit einem, der zum ersten Mal in dieser Hillsong Church war. Und er wusste nichts von der Situation. Ich musste ihm nichts erzählen von all dem, was uns widerfährt. Er wusste nur, wir sind Deutsche und wir studieren hier. Lange Geschichte kurz, er geht, wir verabschieden uns, ich räume auf. Es war so dieser geile Moment, okay, das war es, der Tag ist vorüber. Ich laufe raus aus der Hillsong Church, dieser Mann kommt mir entgegen. Knapp dreiviertel Stunde später, ne, als er sich verabschiedet hatte von mir, kommt mir entgegen und sagt, hey, als ich rausgegangen bin, hat Gott zu mir gesprochen und soll dir das hier geben und gibt mir 700 Dollar. Wir hatten das niemandem erzählt. Wir mussten das nicht den Leuten erzählen, damit Gott Wunder tut. Es wussten sehr, sehr wenig Leute, wie es wirklich um uns steht mit den Finanzen. Ich habe es den Leuten erzählt, die meine Freunde sind, die mit mir glauben. Ich möchte dir Mut machen, erzähl es nicht der ganzen Welt, wenn es dir schlecht geht. Füll so eine Gebetskarte aus, ja. Im Übrigen, diese Gebetskarten sind echter Knaller, ja. Der Life Church ist ja wie viele? 140 Leute hier? 150? Ja. Vier Anliegen? Vier Anliegen, ist das alles, was hier ist? Füllt diese Gebetskarten aus. Füllt diese Gebetskarten aus. Ich fordere Leute in meiner Kirche an, also heraus, jeden Sonntag diese Gebetskarten auszufüllen. Jeden Sonntag. Füllt diese Gebetskarte aus und glaube an Jesus. Und nimm die Leute mit, die deinen Glauben stärken können. Fünftens, und hier kommt der Knaller, und das ist auch der Titel meiner Message. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Dreh dich mal zu deinem Nebenmann oder Nebenfrau und sag mir, ich weiß, dass ich nichts weiß. Für alle, die Spanisch können, ihr könnt auch sagen, so was sehen, wenn ihr das seht. Ist euch aufgefallen, was hier geschieht? In Vers 52 heißt es dann, das Haus war voller Menschen, dem das Mädchen weinten und trauerten. Hört auf zu weinen, sagte Jesus. Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten sehr wohl, dass sie gestorben war. So heißt es hier. Denn sie wussten sehr wohl, dass sie gestorben war. Sie wussten sehr wohl, dass es wohl zu spät war, dass Jesus kam. Sie wussten sehr wohl, dass die Umstände nicht mehr zu retten sind. Sie wussten sehr wohl, dass eben der Zug abgefahren ist. Sie wussten sehr wohl, dass es eben nur noch eine Sache übrig bleibt und das ist zu trauern, weil das Mädchen tot ist. Sie dachten zu wissen, dass sie wissen, was sie wissen. Aber eigentlich wussten sie gar nichts. Denn Jesus kam und hat einfach mal ein Wunder bewirkt. In unserem Leben ist es oftmals so, dass wir irgendwann mal sagen, ja, ja, ich weiß, es gibt keine Hoffnung mehr. Ja, ja, ich weiß, das geht einfach nicht mehr. Es gibt keinen Ausweg in dieser Situation. Ich muss jetzt irgendwie zu drastischen Maßnahmen greifen. In unserem Leben gibt es immer wieder diese Situation, wo wir denken, sehr wohl zu wissen, wie es um uns steht. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns selber wieder in den Punkt bringen und sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Gott, tu dein Werk. Ich habe bei uns in der Kirche eine Predigtserie zur Zeit über das Himmelreich.
Und die Bibel lehrt uns, dass das Himmelreich ein Mysterium ist. Das Himmelreich ist nicht zu verstehen mit dem menschlichen Verstand. Wie Gott arbeitet in unserem Leben, wie Jesus Wunder tut, ist nicht rational zu erklären. Denn er tut, was er will, wann er will, aber eine Sache ist klar, immer zu unserem Besten. Immer zu unserem Besten. Und wenn wir denken zu wissen, was wir denken zu wissen, dann ist es einfach mal gar nichts wert, bis Gott das letzte Wort gesprochen hat. Seid ihr damit einverstanden?
Amen.
Wenn wir denken, es gibt keine Chance mehr. Wenn wir denken, dass alle Hoffnung und alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind und es geht einfach nicht mehr. Wenn Gott hineinsprechen und sagen, warte doch einfach mal. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Und wisst ihr, warum ich das sagen kann? In Römer 8, 28 steht, dass alles uns zum Besten dient, die Jesus Christus vertrauen. Und solange du noch am Leben bist, hat Gott das letzte Wort noch nicht gesprochen. Solange du noch hier bist auf dieser Erde, ist Gott noch nicht fertig mit dir. Solange du noch hier bist, kannst du sagen, ich weiß nur, dass ich nichts weiß. Denn Gott ist noch nicht fertig mit dir. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht steckst du in Schwierigkeiten. Vielleicht ist deine Ehe am kaputt gehen. Ich möchte dir Mut machen, gib diese Ehe nicht auf. Vielleicht sagst du, ich weiß sehr wohl, dass da kein Ausweg mehr ist. Aber Gott sagt, oh doch, da ist ein Ausweg. Halte fest an deiner Ehe. Halte fest an deinem Ehepartner. Vertrau mir und es wird besser werden. Vielleicht sind es Kinder, die in falsche Bahnen geraten sind und dein Herz zerbricht und du sagst, ich weiß sehr wohl, dass es keinen Ausweg mehr gibt für mein Kind, in richtige Bahn zu gehen. Gott spricht und sagt, oh doch, es gibt noch Auswege, denn ich habe das letzte Wort noch nicht gesprochen. Vielleicht sind es Finanzschwierigkeiten oder wir vorhin gehört haben, Jobs oder Schwierigkeiten und Entscheidungen zu treffen und du sagst, du weißt nicht, wie es sein soll. Vertraue darauf, denn solange du hier auf dieser Erde bist, ist Gott noch nicht fertig mit dir. Und das Beste steht uns noch bevor. The best is yet to come. Das Beste steht uns noch bevor.
Yes.
Und zuletzt, die Band kann schon langsam anfangen, den Backup zu geben. Ja, so schnell, jetzt bin ich gut in der Zeit. Come on. Ist das in Ordnung? Ja, das ist wertvoll, ja? Come on. Seid ihr noch bereit für Punkt Nummer 6? Ja? Jesus hat seine Art, Wunder zu tun. Wisst ihr, das Interessante ist, wenn ich diese Geschichte anschaue? Jairus kam zu Jesus, weil seine Tochter krank war. Vielleicht wollte Jesus aber niemals ein krankes Mädchen gesund machen, sondern vielleicht wollte Jesus ein totes Kind zum Leben erwecken. Vielleicht war es niemals seine Idee, nur ein krankes Kind gesund zu machen. So, vielleicht hat er von vornherein gewusst, hey, ist in Ordnung. Denn der Tod ist kein Hindernis. Vielleicht hast du eine Vorstellung von der Art und Weise, wie Gott Wunder tun muss in deinem Leben. Aber vielleicht will Gott ein ganz anderes Wunder tun. Vielleicht betest du in eine ganz spezielle Richtung und du bist so engstirnig, weil du sagst, das ist das Wunder, das ich brauche. Und Gott wartet eigentlich, bis du irgendwann mal rüber zu ihm kommst, ja. Er sagt, schau mal, aber das Wunder hier will ich tun. Das ist viel größer. Das ist viel besser. Das, was ich dir geben möchte, ist viel großartiger. Das ist viel himmlischer. Viel reicher am Segen. Und das große Problem, das wir haben als Menschen, ist, dass wir Gott limitieren. Denn Gott ist nicht zu limitieren. Wir lesen in seiner Schrift, dass er allgegenwärtig ist. Er ist überall da, er kennt unsere Situation, wir lesen, dass er allmächtig ist. Dass nichts unmöglich ist für Gott. Wir limitieren ihn in Dinge, die vielleicht für uns keinen Sinn machen. Bei uns sieht es mittlerweile so aus, dass wir tatsächlich ein Haus gekauft haben. Und hätten wir letztes Jahr das erste Haus, was wir wirklich ernsthaft kaufen wollten, gekauft. Mensch, wäre schick gewesen, ja? Wir haben jetzt eine ganze Ranch gekriegt. Wir haben wirklich, ungelogen, mindestens 10-mal mehr Platz im Garten. Es war nicht einfach für uns, bei meinen Eltern zu leben, fast ein halbes Jahr lang, ohne Tür, in einem Zimmer. Aber Gott belohnt die Menschen, die ihm Glauben festhalten. belohnt deinen Glauben. Was auch immer deine Situation ist, für uns war das diese eine Sache. Und wir haben immer gesagt, spätestens wenn wir 30 sind, hören wir auf mit dem Wunsch, Kinder zu haben, weil wir wollten nicht zu alt Eltern werden. Also ich weiß, wir hatten schon zwei Kinder und wollten aber nicht zu lange warten. Und wir hatten eigentlich schon aufgegeben, weil es nicht mehr gut aussieht. Wir werden bald die Stallmauer übertreten in die 30er. Ihr lacht vielleicht, aber ich habe Panik davor. 30er. Ich werde meinen 30er feiern mit geilem Humor und werde eine ganze Fleischparty feiern. Wirklich, hab ich recht vor. Und das Gute ist, Kind Nummer 3 ist auf dem Weg. Wo wir eigentlich schon wieder abgeschlossen hatten und wir gesagt haben, okay, wir werden langsam, wir erreichen langsam unsere Grenze, wo wir nicht mehr wollen, ja, hat Gott uns ein Kind geschenkt. Es ist da und es wird gerade im Ofen gebacken. Wir wissen noch nicht, was es wird, wir wissen nur, irgendwann mal Ende September ist es soweit. Aber Gott möchte Wunder tun in deinem Leben. Warum stehen wir nicht zusammen auf? Und er spricht heute. Er spricht heute laut und deutlich zu uns, dass wir an diesen Punkt kommen, dass wir heute diesen Abend beenden mit dem Wissen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und er braucht heute offene Herzen, die sagen, okay, ich bin bereit heute Abend, dass Gott mein ganzes Wissen, meine Vorstellung vom Leben, meine Vorstellung vom Lösung, von der Lösung des Problems, dass ich alles einfach mal vergesse, dass ich alles mal irgendwo hinlege und dass ich heute hier sind und sagen, Gott, tu dein Werk, so wie du es möchtest. So wie du heute wirken möchtest. So wie du es vorhergesehen hast. Und für Jesus war es nicht zu spät anzukommen, denn er wusste, dass er nicht ein krankes Mädchen gesund machen möchte, sondern ein totes Mädchen vom Leben dazu vom Leben auferwecken möchte. Für ihn gibt es keine Limitierung. Und wenn du heute hier bist und du hast schwere Herausforderungen und dein Leben bricht gerade über dich zusammen und du weißt gerade nicht, wo der Ausweg ist, warum hebst du nicht kurz deine Hand und ich würde gerne für dich beten. Wir können auch die Augen zumachen, wenn es eine Atmosphäre der Privatsphäre schafft. Lass uns die Augen zumachen. Wenn du hier bist und du brauchst gerade Gottes Sprechen, du brauchst Gottes Wunder, du brauchst das gewisse Etwas, dann heb deine Hand. Sei mutig und heb deine Hand und steh dazu und schweigst, dass du nichts weißt. Denn nur dann kann Gott auch sein Werk tun. Ich weiß, dass ich nichts weiß, als die Leute sagten, wir wissen es ja wohl. Wussten sie gar nichts. Ich werde beten für all die, die heute eine extra Portion Gnade Gottes brauchen. Danke Gott für diese wunderbare Herausforderung des Lebens. Wir danken dir, dass du ein Gott der Gnade bist und ein Gott der Liebe bist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht weit weg bist, dass du nicht ein unnahbarer Gott bist, sondern dass du ein Gott direkt in unseren Herzen bist. Dass du ein Gott bist, der sehr wohl weiß, wo wir stehen und was für Herausforderungen wir haben. Dass du ein Gott bist, der unsere Situation genauestens kennt und dass du bereits einen Plan hast für unser Leben. Dass du bereits einen Plan hast, wie du Wunder wirken möchtest. So bete ich, Herr, für jeden Einzelnen, der heute hier ist und der vor Herausforderungen steht und der keine Antworten in diesem Moment hat, bete ich, Herr, dass wir an diesen Ort kommen können, des Mysteriums des Himmelreiches, an den Ort, an dem wir bekennen können, oh Gott, ich weiß nicht mehr weiter, aber du hast einen Weg. Und ich spreche Kraft aus über deine Situation. Ich spreche Heilung aus über Krankheit, die schon lange herrscht. Ich spreche Weisheit aus, um Entscheidungen zu treffen, die göttlich sind. Ich spreche Wiederherstellung aus über Ehen und Beziehungen, die kaputt sind und wo viele gesagt haben, es hat keinen Sinn mehr. Gott sagt, es hat einen Sinn, für diese Beziehung zu kämpfen. Und ich spreche Gottes Segen aus über dein Leben, wenn du bereit bist zu sagen, Herr, tu dein Werk heute.